Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wie bitte, dem Bibliothekspodcast der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Mein Name ist Dennis und heute darf ich die Folge mit meiner liebenswerten Kollegin Hanna moderieren. Hallo Hanna.
Hallo Dennis.
In der heutigen Folge dreht sich alles darum, wie Bibliotheken und Bibliothekare in Filmen und Serien dargestellt werden und wie viel davon mit unserer Realität im Berufsalltag übereinstimmt. Wir präsentieren euch heute die gängigsten Klischees und typischen Stereotype, die über uns Bibliothekare so popkulturell im Umlauf sind. In Sachen Klischees muss ich ja ständig an die Amazon-Serie The Librarians denken, wo man nahezu alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Das fängt schon in der ersten Szene an, wo ich nicht aufhören konnte zu lachen. Und zwar wirken die ersten 5 Minuten wie ein krampfhafter Versuch, mit dem verstaubten Image von Bibliothekaren aufzuräumen, indem man den Protagonisten, Flynn Carson, als mega coolen Anti-Stereotypen darzustellen versucht, der wie ein Indiana Jones eine braune Lederjacke trägt. Ein Bibliothekar, der wie von Zauberhand geleitet den Opal von Samara in einem alten Nazi-Versteck findet, das sich zufälligerweise inmitten einer Tiefgarage im Herzen von Berlin befindet. Und es kommt noch besser. Natürlich verfügt Flynn über versiertes Waffen-Knowledge, sodass er sich Schussgefechte mit der Polizei liefern kann und er weiß, wie man eine Atombombe von der Größe eines Radioweckers entschärft. Beides davon macht er gleichzeitig, während er parallel noch dazu, um in einen Schatz ranzukommen, einen antiken Sarkophag entsiegelt, dessen Magie alle Menschen im Radius von 150 Kilometern in Zombies verwandeln würde. Ich kann jetzt nicht für alle Bibliothekare sprechen, aber ich bezweifle mal, dass die meisten von uns Multitasking auf diesem Level beherrschen. Die Serie wirkt einfach so, als würde man mit aller Gewalt versuchen, Indiana Jones dem Berufsbild des Bibliothekars überzustülpen. Das Beste kommt dann zum Schluss, wo die Polizisten Carson fragt, woher er das alles wusste und wie er alles, also die Polizei, die Atombombe und den antiken Fluch, auf einmal managen konnte. Und dann Flynn Carson in 100%igen Overacting die Szene beendet mit "Ich bin der Bibliothekar". Das Einzige, was dann noch gefehlt hätte, wäre meiner Meinung nach, dass er sich im CSI Miami-Style die Sonnenbrille einhändig vom Gesicht zieht und dann im Hintergrund noch so Gitarrenriffs anlaufen. Das hätte es perfekt gemacht.
Absolut. Mich erinnert es aber auch irgendwie an Nachts im Museum. Also mich würde es nicht wundern, wenn in der Serie irgendwann mal lebendig gewordene Pharaonen durchs Bild laufen.
Bestimmt tun sie das irgendwann in späteren Folgen. Auf jeden. Mir fällt auch keine konkrete Situation in meinem Berufsalltag ein, in dem solche Skills erforderlich waren. Es sei denn natürlich, jemand hätte jetzt vor, das Altbestandsmagazin der BSB zu sprengen. Dann wäre ich auf jeden Fall zur Stelle. Also um das Magazin jetzt zu beschützen, nicht um es in die Luft zu jagen. Das wäre doch mal eine interessante Frage im strukturierten Bewerberinterview, oder? Frau Kraus, welche Arten von Schusswaffen können Sie denn bedienen? Und in welcher Situation des bibliothekarischen Berufsalltags könnten Sie sich vorstellen, von diesen Fähigkeiten Gebrauch zu machen? Wo wir gerade bei der Darstellung von Bibliothekaren sind, fallen dir Beispiele ein, wie wir in der Popkultur dargestellt werden, gerade so, was unser Erscheinungsbild anbelangt?
Also da denke ich jetzt sofort an einen absoluten Filmklassiker, und zwar an Ghostbusters aus dem Jahre 1984. Da geht es eben um die drei Parapsychologen Dr. Wankman, Dr. Stans und Dr. Spengler, die in New York eine private Agentur für Geistersuche und Bekämpfung gründen. Und gleich der erste Geist, auf den sie treffen, ist der einer Bibliothekarin namens Eleanor Twitty, die ihre frühere Bibliothek heimsucht und dort weiterhin einfach Bücher liest. Und sie passt perfekt zu dem Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an Bibliothekarinnen denke. Also sie ist eine ältere Dame, trägt eine Hochsteckfrisur und ein rosa Kleid. Und ihr Spitzname The Grey Lady rundet das Gesamtbild für mich nochmal komplett ab. Es gibt tatsächlich auch ein Videospiel zum Film und dort sieht man sie in ihrer Pose, wie sie ihren Zeigefinger an die Lippen legt. Also noch habe ich das in meiner Praxiserfahrung nicht einsetzen müssen, diese Pose, aber vielleicht kommt das ja in baldiger Zukunft.
Wird langsam mal Zeit.
Auf jeden Fall.
Nee, also etwas Ähnliches fällt mir auch immer auf, wenn ich mir alte Simpsons-Folgen ansehe. Auffallend ist, dass Bibliothekarinnen immer dasselbe Outfit tragen. Es ist immer eine Frau über 50 Jahre mit Dutt, mit Lesebrille, Perlenkette und rosafarbenem Kleid. Mir fällt jetzt keine Studentin bei uns am Fachbereich ein, auf welche diese Beschreibung passt. Jetzt mal abgesehen von dir, Hanna. Aber ich liebe dein rosafarbenes Kleid.
Dankeschön, ich auch.
Und übrigens auch keine Studentin, die in Styleansichten der Vogue in Sachen Librarian-Korn spricht. Witzig finde ich auch, dass wir Männer da komplett rausfallen. Irgendwie hat man uns im Bibliothekswesen eher weniger auf dem Schirm, was sich zum Beispiel auch bei den Simpsons widerspiegelt. Ich bin mal alle Folgen durchgegangen und es gibt genau 2 Stellen, an denen männliche Bibliothekare auftauchen. Der erste ist ein Mann Anfang 40 mit Brille, Schnauzer und Halbglatze im lilafarbenen Pullover. Und der zweite ist ebenfalls ein Mann mittleren Alters, ohne Brille, aber dafür mit brav gescheiteltem Haarschnitt und grünem Polunder. Und ich weiß jetzt nicht, woher die Vorstellung kommt, dass wir Bibliothekare allesamt wie Spießbürger aussehen. Und zwar deshalb, weil ich hier im Fachbereich auch Männer zu Gesicht bekomme, die Hemd und Krawatte tragen oder Holzfällerhemden oder schwarze Lederjacken. Die einzige Person, die man vom Style her als spießbürgerlich genug bezeichnen kann, das ist meine Wenigkeit, wenn ich im schwarzen Wollmantel, mit schwarzem Filzhut und mit schwarzen Lederhandschuhen nach draußen gehe, womit ich natürlich völlig unbeabsichtigt wie der Hauptantagonist aus The Librarians aussehe.
Steht dir aber auch sehr gut, das Outfit.
Dankeschön. Und wo ich vorhin dabei war, die Serie dafür zu kritisieren, dass sie zum einen extrem stark von der Realität abweicht, muss ich andererseits sagen, dass sie stellenweise dann doch wieder komplett in Klischees hineindriftet. Du siehst zum Beispiel eine Bibliotheksanwärterin, die die Fähigkeit besitzt, sich naturwissenschaftliches Fachwissen binnen von Sekunden aus Büchern anzueignen und inhaltlich wiederzugeben, was darauf anspielen soll, dass niemand mehr Informationskompetenz als Bibliothekare besitzt, weil wir auch den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als Bücher zu lesen. Für alle da draußen, die das tatsächlich von uns denken, ich habe sowohl in der Ortsleihe als auch in der Medienbearbeitung mit allen möglichen Büchern zu tun gehabt und das Einzige, worauf wir Bibliothekare schauen, sind Einband, Titelseite und Titelrückseite. Und die Seiten werden von uns auch nicht gelesen, sondern nur durchblättert, um Besonderheiten oder Schäden festzustellen. Wir lesen keine Bücher, sondern wir tippen nur ihre Daten in den Computer ein und geben sie zur Ausleihe frei. Das ist im Kern das, worum sich unser Beruf dreht, wenn wir mit Büchern zu tun haben, wenn sie unmittelbar vor uns auf dem Schreibtisch liegen. Klar, wenn ich mal was Interessantes auf dem Tisch liegen habe, dann mache ich davon Screenshot, um es später irgendwann zu lesen. Aber bei der unvorstellbaren Menge, die wir katalogisieren müssen, ist es absolut unmöglich, alles zu lesen. Fällt dir noch was ein, wo wir Bibliothekare in Bezug auf unsere Berufspraxis anders dargestellt werden, als wir in Wahrheit sind? Womöglich auch im Umgang mit Kunden?
Ja, da können wir gleich bei Magie und Zauberei bleiben, was ja auch eines der Hauptthemenfelder bei The Librarians ist. Schon bereits der Anfang vom Film Doctor Strange aus dem Marvel-Universum spielt in einer Bibliothek, und zwar in der Enklave Kamar-Taj in einer geheimen Stadt im Himalaya. Allgemein wird die Bibliothek in diesem Film als ein düsterer und verschlossener Ort dargestellt und die Bibliothekare als wortkarge und unfreundliche Hüter und Wächter verborgener, verbotener und gefährlicher Werke, was natürlich in keinster Weise auf die Realität zutrifft, nicht wahr, Dennis?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, klar, wir wenden geltendes Recht an und müssen uns auch irgendwie an die Vorschriften unseres Hauses richten, aber wir versuchen das Ganze immer noch von dem Hintergrund des Servicegedankens zu managen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns konsequent weigern, alternative Lösungsansätze zu unterbreiten, weil es uns ein passiv-aggressives Vergnügen bereitet, mit anzusehen, wie Nutzende an bürokratischen Hürden auflaufen und nicht vorankommen. So etwas ist meistens nicht der Fall. Fällt dir bei der Gelegenheit eigentlich etwas aus Filmen und Serien ein, wo du sagen würdest, okay, das stimmt wirklich über uns Bibliothekare?
Also da fällt mir auf jeden Fall Harry Potter und die Hogwarts-Bibliothek ein. Also ich glaube, zu der Filmreihe muss ich jetzt nicht mehr viel erklären, aber dennoch hier eine kurze Zusammenfassung für unsere ZuhörerInnen, die dieses Meisterwerk noch nie gesehen oder gelesen haben. Also, die beiden Reihen drehen sich eben um den titelgebenden jungen Harry Potter, der an seinem 12. Geburtstag erfährt, dass sowohl er als auch seine bereits verstorbenen Eltern Zauberer sind und er von nun an die magische Schule von Hogwarts besuchen wird. Während seiner Zeit dort lernt er nicht nur das Zaubern, sondern auch viele Freunde kennen, mit denen er gemeinsam viele Herausforderungen bewältigen und Gefahren ins Auge sehen muss. Die Schulbibliothek von Hogwarts befindet sich im 4. Stock des Schlosses und unter der Aufsicht der Bibliothekarin Madame Pince. Und dort können die SchülerInnen vor Ort in Büchern über jegliche Zauberkünste recherchieren oder diese ausleihen. Auch wenn die Bibliothekarin jetzt in der Geschichte keine tragende Rolle spielt, ist die Bibliothek trotzdem oft Schauplatz der Handlung. So beispielsweise gleich im ersten Teil, als Harry seinen unsichtbar machenden Tarnumhang dazu benutzt, sich heimlich in die verbotene Abteilung zu schleichen, um dort in den Büchern zu stöbern. Diese ist eine von mehreren Abteilungen der Bibliothek und beinhaltet Werke, die entweder von hohem Wert sind oder für jüngere SchülerInnen als bedenklich eingestuft wurden. Diese Bücher können dann auch nur mit der Unterschrift einer Lehrkraft ausgeliehen werden. Auch wenn es keine solchen verbotenen Abteilungen in unseren nicht magischen Bibliotheken in der Muggelwelt gibt es dennoch Bücher, die aufgrund ihres Alters, Wertes oder Inhaltes nicht einfach an jeden ausgeliehen werden können und auch nicht in den Regalen im Lesesaal zu finden sind. Diese Werke können auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie einer Bestätigung des Forschungsinteresses oder nur unter Aufsicht im Lesesaal herausgegeben werden. Ein Beispiel hierfür ist Hitlers Mein Kampf. Außerdem sind in den Regalen der verbotenen Abteilung Bücher zu sehen, die mit schweren Ketten dort festgemacht sind. Dies war früher tatsächlich eine gängige Praxis in Bibliotheken, um Werke vor Diebstahl zu sichern. Heute haben wir in Zeiten der Digitalisierung dafür RFID-Chips in den Büchern, die bei den Ausgangskontrollen einen Signalton auslösen, wenn diese nicht ordnungsgemäß ausgeliehen wurden.
Okay. Beim Thema Digitalisierung muss ich auch wieder an die Simpsons denken, und zwar an die Folge, in der Lisa mit ihrer Familie die Bibliothek von Springfield besucht und dann komplett leere Regale vorfindet. Das Einzige, was man von analogen Medien noch in den Regalen findet, sind drei Sachen. Erstens, jedermann kackt das Video. Zweitens, Preisführer für Yu-Gi-Oh! Und drittens, das Dienstagsprogramm von Kanal 6, woraufhin Lisa nachvollziehbarerweise fragt, hey, wo sind denn all die Bücher? Und die Bibliothekarin mit dem Dutt im rosafarbenen Kleid antwortet, Bücher? Die sind was für Spießer. Wir sind jetzt ein Multimedia-Lernzentrum für Kinder allen Alters. Die Folge ist aus dem Jahr 2004 und hat schon damals, wenngleich unbeabsichtigt, auf die Tendenz hingewiesen, dass sich die Bestände in Zukunft mehr in den digitalen Raum verlagern werden und wir eines Tages an den Punkt kommen werden, an dem wir eine Bibliothek mit lauter Arbeitsflächen betreten und uns dann die Frage stellen, wo sind denn die Bücher? Zwar sind wir noch nicht so weit, aber der Trend zu weniger Regalen und mehr Arbeitsfläche ist deutlich erkennbar. Im Gegensatz dazu finden wir heute noch analoge Medien in Kirchenbibliotheken. Da muss ich auch an das andere Beispiel aus Indiana Jones denken. Und zwar versuchte Indy inmitten der Bibliothek eine Bodenplatte mit einer Absperrstange aufzubrechen, um an einen entscheidenden Hinweis darunter zu gelangen. Und der Bibliothekar im Nebenzimmer hört nichts. Und das liegt nicht einmal daran, dass wir es hier mit einer Brille tragenden Version eines alten weißen Mannes zu tun bekommen, der nicht mehr so gut hört, sondern es liegt daran, dass unser Filmbibliothekar beim Absignieren der Bücher so laut und so heftig den Stempel in die Seiten reinhaut, die mindestens genauso alt sind wie er selbst, was zur Folge hat, dass er allen Ernstes glaubt, der Lärm käme nicht von Indys Schlägen im Nebenzimmer, sondern von ihm selbst, der den Stempel auf die zerfledderten, angegilbten Seiten haut. Und an der Stelle muss ich sagen, auch wenn ich mich niemals trauen würde, bei älteren Büchern so draufzuhauen, muss ich zugeben, dass ich bei allen anderen Gelegenheiten ein genauso enthusiastischer Stempler bin wie dieser Bibliothekar im Film.
An der Stelle fällt mir eine Filmfigur ein, die auch sehr enthusiastisch handelt. Aber nicht beim Stempeln, sondern beim Rauswerfen zu lauter BibliotheksbesucherInnen. Ich spreche vom Film Die Monster-Uni. Das ist die Prequel zum Film Die Monster AG und begleitet erneut die Protagonisten aus dem ersten Film, die beiden Monster Mike Loskowski und James Sully Sullivan, während ihrer Zeit an der Universität, wo sie die Kunst des Erschreckens erlernen wollen, um später als professionelle Erschrecker in der großen Monster AG zu arbeiten. Der Job besteht darin, in der Nacht in die Kleiderschränke von Menschenkindern zu reisen, um diesen Angst zu machen. Die Schreie dienen nämlich der Stadt Monstropolis als Energiequelle. Als Mike und Sully dann nach einem Streit die Prüfung am Ende des ersten Semesters nicht bestehen und somit drohen von der Uni zu fliegen, kann Mike die Dekanin doch noch zu einem Deal überreden. Wenn er und sein Team die diesjährigen sogenannten Schreckspiele, einem von Studenten veranstalteten Wettbewerb mit mehreren Prüfungen gewinnt, darf er an der Universität bleiben und sein Studium fortsetzen. Die zweite Challenge dieser Spiele besteht darin, in der Bibliothek der Monster-Uni ein dort drapiertes Fähnchen ihres Teams einzusammeln. Die Herausforderung daran ist, dabei kein Geräusch zu machen, da sie sonst von der Bibliothekarin wortwörtlich in hohem Bogen rausgeworfen werden. Die Bibliothek ist grundsätzlich wie eine normale Bibliothek einer altehrwürdigen Universität, wie wir sie alle kennen, aufgebaut. Hohe, in die Wände eingelassene Bücherregale, lange Tischreihen als Lern- und Arbeitsbereich für die Studenten und natürlich die Bibliothekarin. Und auch wenn sie kein Mensch ist, sondern wie jeder in diesem Film ein Monster, passt ihr Erscheinungsbild dennoch sehr gut zu den Stereotypen, die wir bereits jetzt bei den vorherigen Filmen und Serien beschrieben haben. Also vor allem bei den Simpsons und bei Ghostbusters. Wir haben hier wieder eine ältere Dame mit Brille und Hochsteckfrisur, die formell gekleidet ist. Und ihr leises, aber durchdringendes absolute Ruhe lassen jede anwesende Person erzittern. Auch ihre Spezies ist geschickt gewählt. Sie ist ein schneckenartiges Monster, was durch das damit angedeutete langsame Fortbewegen das Gesamtbild perfekt abrundet. Zusätzlich besitzt sie aber mehrere Tentakelarme und Beine, was für jeden von uns Bibliothekaren sehr beneidenswert ist, da sie somit viele Dinge gleichzeitig erledigen kann und bei Bedarf zu laute NutzerInnen einfach hinausbefördern kann.
Oh ja, die bräuchten wir alle. Schön. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, wir konnten mit ein paar Klischees aufräumen und auch ein realistisches Bild von unserem Berufsstand vermitteln. Ich freue mich sehr, Hannah, dass du heute dabei warst und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
Den hatte ich auf jeden Fall.
Sehr schön. In diesem Sinne bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge von Wie bitte?